Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Fazit besinnt sich an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag ganz besonders. Beschäftigen Sie sich in diesem Jahr auch mehr mit Wissenschaft? Selten in der digitalen Welt standen Forscher so im Mittelpunkt wie in diesem Jahr. In der Reihe Das große Innehalten ging es in dieser Woche schon um Zeit, Freundschaft, Heimat, Wohnen und das, was uns anzieht. Jetzt geht es um die Wahrnehmung von Wissenschaft. Ich habe mit Jürgen Renn gesprochen, dem Direktor des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte, der auch an Vorschlägen der Leopoldina für den Umgang mit der Pandemie mitgearbeitet hat. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Hat die Wissenschaft durch das Coronavirus ihren Elfenbeinturm verlassen oder haben die Medien sie dort besucht?
Nein, die Frage kann man ganz eindeutig beantworten. Sie war nie ganz ausschließlich im Elfenbeinturm. Die Wissenschaft hat für unsere moderne Gesellschaft seit 100 Jahren mindestens doch eine wichtige Bedeutung. Sie steht allerdings nicht ständig so im Vordergrund, wie sie das gerade in diesem Jahr getan hat. Also sie hat sozusagen ein bisschen die Hinterzimmer verlassen, wenn man das so will. Sie ist mitten in die Gesellschaft eingetreten. Aber viele Wissenschaftler arbeiten ja an sehr vielen politik- und wirtschaftsrelevanten Projekten ohnehin. Und manchmal sieht man das nicht so im Alltag. Und jetzt musste es eben offen diskutiert werden, auch kontrovers diskutiert werden. Und das haben wir in diesem Jahr erlebt.
Gibt es denn in der Wissenschaftsgeschichte Ereignisse, die sich mit der heutigen, ja täglichen Nachfrage von Medien, von Bürgerinnen und Bürgern bei Wissenschaftlern vergleichen lassen?
Naja, die Geschichte wiederholt sich eben nicht und deswegen ist das schon eine ziemlich einmalige Geschichte, die wir erleben. Natürlich auch durch die starke Präsenz der Medien, auch der sozialen Medien. Da gibt es schon sozusagen sehr viel mehr, wenn man so will, Partizipation. Aber es ist ja nicht so, dass es in der Vergangenheit überhaupt keine öffentliche Rolle von Wissenschaft und auch keine kontroverse Rolle von Wissenschaft gegeben hätte. Also denken Sie an die Atombewaffnung oder die Gefahr eines Atomkriegs. Oder um nicht so weit zurückzugehen, die Klimakrise, darüber diskutieren wir ja auch schon, auch in der Öffentlichkeit eine ganze Weile mit verschiedenen wissenschaftlichen Experten. Aber das Besondere in diesem Jahr ist wirklich die ungeheure Dringlichkeit, auch die Tatsache, dass jetzt plötzlich Alltagsentscheidungen von wissenschaftlichen Ratschlägen abhängig sind. Man nimmt teil als Gesellschaft auch an diesem Prozess von Wissenschaft, den Kontroversen, den ständig neuen Erkenntnissen. Und das ist schon ein wirklich neues Phänomen.
Herr Renn, Sie sagen, es zeigt sich jetzt, wie offen die Wissenschaft kontrovers miteinander diskutiert. Aber wir leben auch in einer Zeit, wo man deutlicher als vielleicht lange Zeit vorher sieht, dass eine Eindeutigkeit gewünscht wird, sei es um die Seele zu befrieden, sei es aber auch um Argumente zu haben, sich mit Menschen, die wissenschaftliche Erkenntnisse nicht anerkennen wollen, mit ihnen reden zu können. Ist das nicht eigentlich eine schwierige Situation, dass die Wissenschaft mit sich selbst diskutiert?
Ja, also für die Wissenschaft ist das natürlich nichts Ungewöhnliches. Und dass Menschen Eindeutigkeit suchen, ist ja auch nicht so überraschend und ist auch eigentlich nichts Neues. Nur ist man eben normalerweise mit dieser Dimension der Wissenschaft nicht so konfrontiert. Also wenn Sie ein Smartphone oder sowas unter dem Weihnachtsbaum finden, dann steht da eine Menge Wissenschaft dahinter. Bloß die sieht man normalerweise nicht. Und dahinter stecken auch meistens viele fehlgeschlagene Versuche, Experimentieren und Diskussionen unter den Wissenschaftlern. Alles das merkt man nicht. Das wirklich Neue und Besondere ist einfach nur, dass man diesen Prozess jetzt wirklich merkt. Der ist transparent und ich finde das gut so. Und ich glaube, wir müssen uns für die Zukunft noch stärker daran gewöhnen. Ob das nun Gentechnik, ob das Klimawandel ist, Verlust der Biodiversität, Energiewende. Es gibt so viele Themen, die finden jetzt nicht mehr nur im Dialog zwischen Wissenschaft und Politik oder in den Laboren der Industrie statt, sondern die gehören wirklich mitten in die Gesellschaft. Dort müssen sie auch diskutiert und wahrgenommen werden, um daraus sozusagen auch gesellschaftliche Konsequenzen zu ziehen. Und insofern ist diese Corona-Krise ein Weckruf. Das ist der Beginn einer neuen Zeit, in der wir uns alle sehr viel mehr mit Wissenschaft und auch dem Prozess von Wissenschaft auseinandersetzen müssen.
Aber das aktuelle Wissenschaftsbarometer besagt, 15% der Menschen in Deutschland zweifeln an der Existenz des Coronavirus. Hätten Sie im Februar an einen so großen Unglauben an die Faktizität für möglich gehalten?
Nein, das ist schon überraschend. Das ist in der Tat überraschend. Auch diese 15%, das sind natürlich doch Menschen, die sich andererseits in ihrem Alltag genauso gut der Ergebnisse der Wissenschaft bedienen, wie das die anderen auch tun. dass wir vieles, was die Wissenschaft diskutiert, nicht sehen können. Daran müssten wir uns eigentlich auch längst seit der Entdeckung der Atomstruktur der Materie mindestens gewöhnt haben. Aber was uns das eigentlich zeigt, ist, dass wir auch ein Stück weit eine Bildungskrise erleben. Eine Krise, in der die Wissenschaft in der Bildung offenbar eine zu geringe Rolle gespielt hat und in der wir auch einige Erfahrungen der Vergangenheit vergessen haben. Ich nenne nur mal das Thema Impfen. Der Menschheit geht es ohne Frage sehr viel besser, seit wir Impfstoffe haben, Kinderlähmung oder Tollwut. Wir erleben eigentlich nur noch mit etwas größerer Aufmerksamkeit die Grippeimpfung, aber wir vergessen, wie viele andere Krankheiten im Grunde zum Teil besiegt worden sind. Die Pest im Mittelalter, das war auch ein Hygieneproblem. Und wir vergessen einfach diese Geschichte, die dahinter steht. Und ich glaube, sage ich natürlich auch als Wissenschaftshistoriker, ich glaube, das müssen wir wieder stärker in unserer Bildung berücksichtigen. Wir fokussieren immer sehr auf die Probleme der Wissenschaft, aber wir vergessen dabei, wie viele Lösungen von Menschheitsproblemen die Wissenschaft uns gebracht hat. Und daran liegt ein bisschen das, was Sie gerade beschrieben haben.
Aber wie könnte man das dann pragmatisch für die Zukunft umsetzen? Denn man kann ja auch die Frage stellen, ob Fake News bei der Pandemie jetzt das Zeug gezeigt haben, noch mehr Menschen in die Zeit vor der Aufklärung zu katapultieren.
Da stimme ich Ihnen allerdings zu. Ja, die Gefahr sehen wir durchaus. Also die Frage ist aber natürlich nicht nur eine Frage der Wissenschaft, sondern es ist eine Frage, wie erzeugt man überhaupt öffentlich verbindliches Wissen? Und ich glaube, wenn ich das sagen darf, dass wir in Deutschland noch ganz gut damit aufgestellt sind, weil wir öffentlich-rechtliche Medien haben, die zwar längst nicht mehr die Dominanz haben, aber die immer noch sozusagen einen wichtigen Referenzpunkt bilden. Und das Problem vieler sozialer Medien ist ja, dass man da seine eigenen Meinungen und zum Teil Vorurteile immer wieder bestärkt, ohne damit konfrontiert zu sein, dass es Widersprüche gibt, dass man sie kritisch hinterfragen sollte. Und ich glaube, dass wir hier sozusagen auch eine viel stärkere Gestaltung der neuen Medien auch brauchen, die das Wissen, was wir haben, verfügbar machen. Und zwar nicht nur für Experten, sondern auch für eine Öffentlichkeit. Also ich glaube, dass wir hier vor einer gewaltigen Aufgabe, gewissermaßen einer neuen Aufklärung stehen, die uns das Wissen der Menschheit, was wir nun einmal erworben haben, auch lebendig erhält, sodass wir es für die zukünftigen Herausforderungen verwenden können.
Meinen Sie, wenn im Frühjahr auch die Wirtschaft und der öffentliche Nahverkehr in den Lockdown gegangen wären, hätten wir jetzt andere Weihnachten? Ist es in der Pandemie aber wie sonst auch? Die Politik bittet die Wissenschaft um Vorschläge und macht dann doch, was sie will?
Nein, das sicher nicht, sondern das Ganze ist breit diskutiert worden, innerhalb der Politik natürlich kontrovers, aber auch in der Wissenschaft und zwischen Wissenschaft und Politik und in der Öffentlichkeit. Also wir sind hier in einem gesellschaftlichen Lernprozess, so würde ich das mal ausdrücken. Und in seinem Lernprozess macht man natürlich auch Fehler. Ich glaube übrigens nicht, dass wenn wir schon im Frühjahr einen harten Lockdown gehabt hätten, dass das unsere Situation jetzt verändert hätte. Ich glaube, dass es uns genutzt hätte, wenn wir jetzt etwas früher einen Lockdown gehabt hätten. Aber dass die Pandemie einfach durch Lockdowns nicht zu bewältigen ist, das ist ja auch klar. Und dass wir in allen Bereichen die Nutzung digitaler Möglichkeiten, die Nutzung punktueller Nachverfolgungsmöglichkeiten, dass wir überall hier dazugelernt haben und wahrscheinlich manches vielleicht auch hätten besser machen können, das muss man unbedingt so sehen. Und das zweite Mal nein, weil die Politik hat ja auch nach dem Rat der Wissenschaft gefragt, sie hat ihn bekommen und sie hat sich in vieler Hinsicht danach gerichtet. Also mein Beitrag ganz am Anfang dieses Jahres im Rahmen der Leopoldina-Stellungnahme richtete sich vor allen Dingen auf den Aspekt der Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Maßnahmen, also dass man die andere Krise, die Klimakrise nicht vergessen darf und dass man deswegen nachhaltige Investitionen leisten sollte. Und das hat die Politik in der Tat zum großen Teil, würde ich sagen, berücksichtigt. Also hier findet ein gesellschaftlicher Lernprozess statt, in dem man natürlich auch Fehler gemacht haben. Also es gibt viele Erfahrungen, aus denen wir jetzt auch für die Zukunft lernen müssen.
Die Evidenzmedizin sagt, wir bräuchten viel mehr Studien, um Zahlen zu haben, um Dinge tatsächlich ablesbar zu machen und nicht aus dem Gefühl, aus dem Bauch heraus handeln zu müssen.
Das ist absolut richtig. Da brauchen wir mehr Daten. Das ist ein gewaltiges Projekt, wenn man das ernst nimmt und umfassend auf die Erfahrung dieser Pandemie anwendet. Und wichtig ist natürlich auch der internationale Vergleich. Wir haben alle Hände voll zu tun, die Situation in Deutschland unter Kontrolle zu bringen. Aber man lernt natürlich auch unglaublich viel aus dem Vergleich mit anderen Ländern weltweit. Und das alles auszuwerten, das ist nochmal eine gewaltige Aufgabe für die Forschung. Und ich glaube, dass das auch nützlich ist, nicht nur im Hinblick auf diese und möglicherweise folgende Pandemien. Übrigens muss man hinzufügen, Covid-19 ist ja aller Wahrscheinlichkeit nach eine Zoonose. Also der Virus ist von Tieren auf den Menschen übergesprungen. Und das hat natürlich auch was mit der Art zu tun, wie wir den Rest der Natur, wie wir das Leben von Tieren, wie wir unsere Landschaften behandeln, wie wir die Natur nutzen. Also hier steckt auch etwas Gesamthaftes drin, nämlich der Umgang mit der Natur. Und da stecken natürlich sehr viel weitere Gefahren in diesem Umgang. Dieses besser zu verstehen, das ist auch eine wichtige Komponente der Daseinsvorsorge. Und ich kann immer wieder nur betonen, der Klimawandel birgt wahrscheinlich noch viel weitergehende Gefahren, die ebenfalls gar nicht so direkt erfahrbar sind, weil es ja nicht einfach langsam immer wärmer wird, sondern es gibt punktuell Extremwetterereignisse, Dürren und so weiter. Und sich darauf einzustellen und die globalen Konsequenzen in den Griff zu bekommen, das wird nochmal eine gewaltige Herausforderung. Und dazu brauchen wir die Wissenschaft. Wir brauchen aber auch die Wissenschaft in dieser neuen Aufstellung, sehr interdisziplinär, sehr kooperativ und im Dialog mit der Gesellschaft und der Politik.
Glauben Sie, dass die Erfahrung, die wir jetzt in dieser Pandemie machen, Politiker offener machen dafür, auch die Nachhaltigkeitsstudien in Bezug auf den Klimawandel anzustellen und damit zum Nutzen für uns alle in die Zukunft zu schauen?
Ja, das sehe ich schon so. Aber die Gefahr, die ich zugleich sehe, ist, dass man so das Gefühl hat, wir tun jetzt mal was Gutes, auch für das Klima. Und dann hat man gleich wieder ein gutes Gewissen und dann kann man Business as usual weitermachen. Ich glaube, man darf die Dringlichkeit dieses Problems nicht unterschätzen. Das heißt, wir müssen auch hier gewaltige Anstrengungen unternehmen. Und das wird nach den Härten, auch wirtschaftlichen Härten der Corona-Krise eben nicht leicht sein. Aber trotzdem müssen wir weltweit, nicht nur in Deutschland, eine Energiewende rechtzeitig hinbekommen, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden. Ich glaube, das weiß man in der Politik, aber ich glaube, ohne den gesellschaftlichen Druck, ohne Initiativen wie Fridays for Future oder eine öffentliche Diskussion, auch in den Medien, wird man die gesellschaftliche Willenskraft nicht hinbekommen, sich dieser nächsten Konfrontation zu stellen.
Muss die Forschung sich, die Wissenschaft sich stärker aufstellen oder reicht es, dass Wissenschaft und Politik zwei Paar Schuhe sind?
Nee, das Letztere reicht, glaube ich, nicht, sondern man muss sich schon selber ein Bild machen können. Also es reicht nicht sozusagen einfach zu vertrauen oder das Meta-Wissen zu haben, ja, die werden schon irgendwie diskutieren und zu einem Ergebnis kommen, sondern man muss sich schon selber informieren. Und gerade bei Statistiken und Zahlen ist das eben außerordentlich schwierig, deren Verlässlichkeit jeweils zu beurteilen. Aber ganz wichtig ist deswegen, dass Wissenschaftler einfach nicht nur als Individuen sprechen und ihre Meinung äußern, sondern die Wissenschaft ist eine Community, ist auch eine internationale Community, dass man hier in den dafür zuständigen Institutionen, Leopoldina ist ein Beispiel, Max-Planck-Gesellschaft, andere Institutionen, hier zu einem möglichst großen Konsensus kommt und auf der Grundlage dieser Übereinstimmung in der Wissenschaft dann an die Öffentlichkeit tritt. Das mit den Kontroversen, das ist wichtig. Aber das kann natürlich jetzt nicht ein beliebiges Meinungskonzert sein, sondern die Wissenschaft muss erstmal selbstkritisch mit ihren Ergebnissen umgehen und das, was sie dann sozusagen gemeinschaftlich herausfindet, kommunizieren. Aber es gibt einen harten Kern, das gilt für den Klimawandel, das gilt auch für die Corona-Pandemie, wo man sich wirklich auf diese Äußerung der Wissenschaft verlassen kann, wenn dahinter die seriösen Institutionen stehen.
Sagt Jürgen Renn vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und wünsche Ihnen natürlich noch ein gesundes neues Jahr, darf man ja in zweifacher Hinsicht in diesem Jahr sagen.
Ja, das wünsche ich Ihnen natürlich auch. Ein besseres Jahr, ein Jahr, in dem wir hoffentlich ein Stück weit diese Krise überwunden haben.
Die Fazitreihe Das große Innehalten wird morgen fortgesetzt mit Jürgen Renns Kollegin Ute Frevert. Vertrauen ist dann das Thema.